aber kein zusätzlicher Bibeltext, liebe Schwestern und Brüder, sondern das, was wir da gerade gehört haben. Da wollen wir noch ein bisschen drüber nachdenken und überlegen, was da eigentlich passiert ist damals am ersten Pfingsten in Jerusalem. Was ist denn da eigentlich geschehen? Und ehrlich gesagt, wir wissen es eigentlich nicht. Und je genauer wir da in dem Bericht lesen, desto weniger fassbar wird das Ereignis. Also man kann da kein Protokoll anfertigen, so mit Tagesordnungspunkten 1 bis 5. Es ist etwas Geheimnisvolles, was da geschehen ist. Ebenso wie an Weihnachten oder an Ostern. So wie die Geburt von Jesus und die Auferstehung von Jesus. Es ist wieder etwas geschehen, was Gott selbst geschehen lässt, vom Himmel her. Aus seinem Bereich, aus seiner Sphäre. Und das geht ja immer weit über unseren Horizont hinaus. Aber die Wirkungen kann man dann schon fassen. Also das, was Gott bewirkt, das ist erkennbar. Und das fassen wir mal in die Stichworte Bewegung, Erneuerung und Aufbruch. Also erstens Bewegung. Der Heilige Geist bringt Bewegung. Und er begründet die Jesus-Bewegung. Ohne den Heiligen Geist, da wären die Jünger, wie alle anderen Juden auch, damals nach Jerusalem gekommen. Sie hätten beim sogenannten Wochenfest, Schavuot, hätten sie Gottesdienste gefeiert. Sie hätten einmal die Weizenernte gefeiert, also so eine Art Erntedank. Und zum anderen die Gabe der 10 Gebote. Das wurde beides am Wochenfest gefeiert. 50 Tage nach Pessach, also 50 Tage nach Ostern. Daher unser Name Pfingsten, das kommt vom Griechischen, hat was mit 50 zu tun, der 50. Tag. Und gefeiert werden also die Lebensgaben Gottes. Und es ist sicherlich nicht ohne Grund, dass das in der Bibel auch immer so zusammengehört. Also einmal das Brot aus der Erde, wir sollen essen und satt werden. Und das Wort vom Himmel. Wir sollen geistlich gestärkt werden. Und dann hätten sie eben eine Woche lang gefeiert, die Jünger, je länger, desto mehr. Und hätten auch die Jünger sich das ins Gedächtnis gerufen und in Gottesdiensten gefeiert, dass Gott Brot aus der Erde wachsen lässt und dass Gott den Mose berufen hat, ihm die 10 Gebote gegeben hat als Grundlage einer guten Lebensordnung für sein Volk. Und das zu feiern wäre auch gut gewesen. Aber dann bringt Gott die Festordnung ein bisschen durcheinander. Die Jünger sitzen zusammen in einem Haus. So müssen wir es uns ja wohl vorstellen. Sie sitzen zusammen in einem Haus. Was das für eins ist, wissen wir nicht. Vielleicht so eine Pilgerunterkunft, vielleicht so, ne, so eine Art Jugendherberge, mehrere Schlafsäle, ein großer Speisesaal. Sowas gab es ja damals. Jedenfalls sitzen sie da in einem Haus zusammen, als es geschieht. Und wenn wir lesen, was Lukas geschrieben hat, dann merken wir, dass auch ihm eigentlich die Worte fehlen, zu sagen, was da geschieht. Es geschieht etwas, was man eigentlich nicht beschreiben kann, aber irgendwie muss man es ja doch in Worte fassen und so versucht es Lukas uns deutlich zu machen. Aber klar ist, das, was da geschieht, das kommt vom Himmel. Vom Himmel kommt das. Und das mitten in einem Zimmer. Aber Himmel ist ja die Sphäre Gottes, liebe Schwestern und Brüder. Ne? Himmel ist die Sphäre Gottes und nicht das Firmament mit blauen Wölkchen. Die Engländer unterscheiden zwischen Heaven und Sky. Heaven ist die Sphäre Gottes, nicht Sky, ne? Also nicht da, wo die Wölkchen sind und die Flugzeuge fliegen, das wäre Sky, sondern da, wo Gott ist. Heaven, Himmel, die Sphäre Gottes. Der Himmel wird aktiv, Gott wird aktiv. Und Gott bringt Bewegung in die Jüngerschar. Und wie? Und wie? Und plötzlich, man weiß gar nicht wann, warum und wie, sind sie gar nicht mehr im Zimmer. Also vier Wände drumherum sind irgendwie weg. Sie sind ja plötzlich inmitten von Menschen. Inmitten von Menschen. Und sie sitzen nicht da mehr still und feierlich, aber auch nicht ängstlich und verschlossen. Sie reden. Sie predigen. Obwohl sie das ja eigentlich gar nicht können. Was war noch gleich der gelernte Beruf der Apostel? Fische. Fische fangen. Fischer waren sie, ne? Haben nie irgendwann gelernt, Reden zu schwingen? Eigentlich können sie das gar nicht. Aber Jesus hatte gesagt, sie würden das tun. Jesus hatte gesagt, sie würden seine Zeugen sein. Und nun fangen sie an zu erzählen von Jesus. Denke ich mal. Hier steht, sie erzählen von den großen Taten Gottes. Gut, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Vielleicht betten sie das auch so ein, ne, in die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Vielleicht erinnern sie auch erstmal nur an das, was alle auch schon wussten. Aber sie sagen es so, dass es alle verstehen. Alle verstehen es. Aber nicht alle reagieren gleich. Also nicht in gleicher Weise. Manche staunen und wundern sich und kommen ins Grübeln und fragen. Und andere spotten. Und das wird auch in Zukunft genauso sein, liebe Schwestern und Brüder, wenn Jesus Jünger von den großen Taten Gottes erzählen. Besonders, wenn sie anfangen, von Jesus zu erzählen. Wenn sie behaupten, dass Jesus der Herr sei, auferstanden, sitzend zur Rechten Gottes des Vaters, wiederkommend, dass wir ihn erwarten dürfen, dann werden manche fragend und andere werden spotten. Aber die Jünger erzählen, sie lassen sich bewegen, vom Geist Gottes hinauszugehen. Also jedenfalls sind sie draußen bei den Menschen und erzählen von Jesus, von den großen Taten Gottes und behaupten, dass Jesus der Herr sei, dass er der Messias sei. Und das wird so weitergehen, bis Jesus wiederkommt. Und es fängt an in Jerusalem. Und erstens noch nur Juden. Nur Juden, die aus den Völkern hier sind, aus der Zerstreuung zurückgekommen sind nach Jerusalem. Aber sie sind eben geprägt von den vielen Jahren im Ausland. Vielleicht sind sie da auch geboren. Sie sprechen die fremden Sprachen deutlich besser als Hebräisch. Und da beginnt der Geist Gottes schon mal Grenzen zu überwinden. Jeder hört die Predigt so, dass er sie auch verstehen kann. Und dann hat man gesagt, das Pfingstwunder ist eigentlich nicht so sehr ein Sprachenwunder, ein Redewunder, es ist ein Hörwunder. Was auch immer gesagt wurde, entscheidend ist ja, dass die Leute hören und verstehen. Das ist ja, was sie sagen. Wir verstehen, was die sagen. Wir verstehen es in unserer Sprache. Jeder hört die Predigt so, dass er sie auch verstehen kann. Daran soll es nicht scheitern. Und etwas Großes beginnt damals in Jerusalem. Das gute Wort Gottes wird gepredigt. Seine Barmherzigkeit in Jesus Christus wird bekannt gemacht allen. Alle sollen es hören und alle hören es auch. Und so wird es weitergehen. Bewegung, das Erste. Zweitens, Erneuerung. Die Jesus-Bewegung kommt in Fahrt, weil die Jünger bewegt werden, weil sie erneuert werden. Sehen wir sie noch einmal da sitzen in dem Haus. Vielleicht essen sie gerade was. Gemütlich sind sie beisammen, Feststimmung sowieso. Vielleicht erzählen sie sich von Jesus. Weißt du noch, vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, weißt du noch, damals, es ist ja eigentlich noch gar nicht so lange her, andererseits ist es uns doch schon so fern, was wir mit Jesus erlebt haben, damals, war ja doch ganz schön, ne? Aber vorbei, leider, leider vorbei. Und dann passiert's, ein Rauschen, ein Brausen. Ich versuche mir das vorzustellen. Ich versuche mir das vorzustellen und ich denke wieder an das Erdbeben 1992. Vielleicht erinnert ihr euch auch. Ich habe nochmal nachgeguckt. Es war der 13. April um 3.20 Uhr. Und ich habe geschlafen und dann irgendwann werde ich wach und dann irgendwann ist man ja in so einem Zwischenzustand. Ne? Man schläft nicht mehr, aber man ist auch noch nicht wirklich wach. Und da war so ein Rauschen, ein Brausen. Es war so, als wenn ein Zug durchs Zimmer führe. Und dann werde ich aus dem Schlaf gerissen und plötzlich ist es so, als wenn jemand an meinem Bett ruckelt. Keine Ahnung, was da gerade passierte. Das war schon ein bisschen unheimlich. Das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Aber irgendwie auch faszinierend, ne? Was ist das denn? Was ist das denn? Und ich denke, so ging das den Jüngern auch. So ging das den Jüngern auch. Aber sie werden sich nicht gefürchtet haben. Jedenfalls nicht mehr, als sie bemerken, dass was da nach ihnen greift, was da so rauscht, womöglich an ihnen rüttelt, dass das nicht bedrohlich ist und feindlich ist, sondern dass es Gott selbst ist, der so handelt. Sie werden liebevoll gerüttelt, sodass man ihn erkennen kann, auch wenn man nicht genau beschreiben kann, was da passiert. Ja, und was passiert da? Feuer. Das hatten wir ja in dieser Nacht 92 nicht, Gott sei Dank. Aber bei den Jüngern brennt's. Und das muss man sich mal wieder vorstellen. Mit all unserer beschränkten Fantasie. Feuer lässt sich auf die Jünger nieder. Feuer gehört zur Offenbarung Gottes. Vielleicht haben Sie noch in Erinnerung, Sie haben ja von Mose gehört, aus Anlass des Festes und von seiner Berufung. Und da war ja auch dieser Dornbusch, der brannte, aber nicht verbrannte. Und wenn Sie daran denken, dann denken Sie jetzt vielleicht auch, okay, Feuer wird brennen, aber es wird uns nicht verbrennen. Aber immerhin, stell dir vor, da ist plötzlich Feuer um deinen Kopf. Also ich denke, viele würden panisch schreiend weglaufen. Aber die Jünger haben verstanden. Die Jünger haben verstanden, Gott wirkt an uns, er wirkt mit uns. Dieses Feuer ist nicht zerstörerisch. Es ist Gottes Lebensfeuer. Es ist das Feuer, das nicht die Haare in Brand setzt, sondern die Herzen entzündet. Und das spüren sie jetzt auch. Ihr Herz fängt Feuer. Feuer und Flamme werden sie. Feuer und Flamme für Jesus. Keine melancholischen Geschichten mehr von damals. Ach, war's doch schön, aber leider alles vorbei. Von wegen. Jetzt geht's los. Gerade erst los geht's. Und zwar richtig. Denn Jesus lebt und Jesus ist im Himmel bei Gott als göttliche Wirklichkeit. Aber diese Wirklichkeit erfasst sie jetzt nun hier in ihrem Dasein, in ihrem Leben auf der Erde. Und diese Wirklichkeit entfaltet ihre Wirkung und Jesus entzündet sie neu und erfüllt sie neu mit Mut und Kraft, das zu tun, wozu er sie berufen hat. Das hatte Jesus gesagt und jetzt tut das auch. Und was machen wir hier gerade? Was ist das hier? Erzähle ich euch jetzt gerade Geschichten von früher? Erinnern wir uns so ein bisschen, wie es damals war, als noch die Post abging an Pfingsten in Jerusalem? Vielleicht sogar vor ein paar Jahrzehnten in Merkstein? Eckhard, erzähl uns was. Damals, ne? Weißt du noch?
Genau.
Und heute? Was, wenn heute wieder der Himmel aktiv wird? Vielleicht spürst du doch so ein leichtes Kribbeln. Dein Herz fängt ein bisschen an zu schlagen. Das wäre schön. Denn Jesus will uns auch heute noch in Bewegung setzen und uns neu erfüllen mit seiner Kraft, dass wir mutig ganz neu seine Zeugen sein werden. Und wie werden wir reagieren? Wie werden wir reagieren, wenn wir wirklich merken, dass sich da etwas entzündet in unserem Herzen, aber nichts, womit wir zum Arzt gehen sollen, sondern etwas, womit wir zu den Menschen gehen sollen, weil es Jesus ist, der in uns brennt. wir nicht verbrennen, sondern gereinigt werden. Dass wir spüren dieses Feuer von Jesus klar in unserem Herzen. Ja, so wie damals, als du zum Glauben gekommen bist. Weißt du noch, wie das war? Diese erste Liebe, wie wir manchmal sagen. Was wir da alles getan haben, was wir uns getraut haben, was wir alles erlebt haben. Große Dinge mit Gott. Damals, als wir den Hintern noch hochkriegten und den Mund auf für Jesus. Das, was uns Kraft gibt und Mut macht, für Jesus aufzustehen und einzustehen, ist immer noch da. Jesus ist immer noch da. Aber werden wir für ihn aufstehen und einstehen, neu? Die Wirkungen von Gottes Wirken, Bewegung, Erneuerung und Aufbruch. Damals jedenfalls in Jerusalem, da bricht etwas auf. In den Jüngern bricht etwas auf. Und deshalb brechen die Jünger auf. Und die Mauern um die Jünger herum brechen auf. Wir wissen gar nicht, wie es geschieht. Aber wir wissen, dass es geschieht. Wir wissen, dass die erste Wirkung des Heiligen Geistes das ist, dass die Jesus-Jünger aufbrechen und reden und das andere verstehen. Verstehen, worum es geht bei der Sache mit Jesus. Das ist die Hauptwirkung des Heiligen Geistes. Wie dann darauf reagiert wird, ist eine andere Sache. Ja, viele spotten und machen sich lustig. Na und? Viele kommen auch ins Staunen und fragen. Und aus dem Staunen und Fragen kommen sie zum Glauben. Menschen der unterschiedlichsten Art, die, obwohl sie alle Juden sind, doch schon einander so fremd geworden sind, dass jede Gruppe ihre eigene Synagoge hat. Es gab für jede Sprachgruppe der Juden eigene Synagogen. Da wurde Griechisch geredet, da wurde Aramäisch geredet, da wurde was weiß ich geredet, Arabisch, keine Ahnung, Latein vielleicht auch. Ja, jeder hatte ihre eigene Synagoge, weil man sich nicht mehr verstand. Jede Gruppe trifft sich für sich allein zum Gottesdienst, weil man einander schon so fremd geworden war. Und jetzt werden sie durch den Geist Gottes neu zusammengeführt. Der Heilige Geist schafft Verständigung. Die einen reden, die anderen hören und man versteht sich. Das ist das Wunder von Pfingsten. Und die Tatsache, dass man sich versteht, die führt zusammen. Aus den verschiedenen getrennten Synagogen, in denen jeder eine andere Sprache spricht, zusammen in die Synagoge von Jesus, in der man sich versteht und eine Sprache spricht, nämlich die der Liebe und des Friedens und der Freude im Heiligen Geist. Und auf diese Weise versteht man sich, selbst wenn man die Gebete immer noch in einem komischen Dialekt spricht. Und deshalb darf man auch hier in dieser Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, in seiner Muttersprache beten. Bin ich neulich gefragt worden. Darf ich denn hier auch in meiner Muttersprache beten? Ja, du darfst. Denn erstens, Gott versteht jede Sprache und wir verstehen es auch, wie es gemeint ist, auch wenn wir nicht jedes Wort verstehen. Das ist, was der Heilige Geist bewirkt. Und so bricht die Jesusbewegung auf, hin zu allen Juden, welcher Art auch immer, und schließlich auch über diese Grenze hinweg zu allen Menschen aller Völker. Und der Heilige Geist schenkt Verstehen, verändert die Herzen, bringt Menschen in Liebe und Frieden zueinander. Menschen, die sich eben noch fremd und feind waren, bestenfalls sich egal waren. Die bringt der Geist Gottes zusammen im Frieden. Im Shalom. Und alle sehen, ja, da wirkt Gott selber. Anders kann das ja gar nicht sein. Selbst wenn manche spotten über die Liebe der Christen zueinander und zu allen Menschen, unberührt lässt es keinen. Und wir? Sind wir berührt? Kommen wir in Bewegung, neu entflammt, brechen wir auf? Hören wir auf das Rauschen in unserem Herzen. Vertrauen wir dem Brennen in unserem Herzen. Das ist Jesus selbst, der uns lieb hat, der uns das ganz neu spüren lassen will und der mit uns seine Verheißungen erfüllen will. Auch in Boscheln und wo immer wir in unseren Häusern sitzen. Jesus will, dass wir neu aufbrechen. Die Jesusbewegung ist noch immer im Gang und wir sind ein Teil davon. Amen.